Was kann KI? Der Frage-Antwort-Podcast für Entscheiderinnen und Entscheider aus Unternehmen und Verwaltungen, die KI konkret nutzen wollen. Ich bin Stefan AI.
Und ich bin Digit, Stefans KI-Sidekick.
Zusammen beantworten wir Ihre Fragen rund um den praktischen Einsatz von künstlicher Intelligenz. Digit, starte den Countdown.
Los geht's.
Digit, sag mal, du klingst irgendwie anders. Was ist mit deiner Stimme?
Ja, du hast meiner Stimme ein Update verpasst. Jetzt bist du der Einzige, der hier vor sich hernuschelt.
Das ist ganz schön gemein, aber nicht von der Hand zu weisen.
Was erwartet die Hörer denn heute?
Wir haben wieder drei Fragen und die erste Frage wird sein, wie wir ChatGPT dazu bekommen können, Texte zu schreiben, die genauso klingen und die gleiche fachliche Tiefe haben wie menschliche Texte. Dann fragt eine Kölner Beratungsfirma, ob sie auf Basis ihrer firmeninternen Dokumente eine KI trainieren kann, eine eigene. Und zwei Gründer eines Modelabels wollen einen Chatbot auf ihrer Webseite einbauen, der Fragen zu den Produkten beantwortet. Und wie man das am besten anfängt.
Dann lass uns doch gleich mal mit der ersten Frage einsteigen.
Genau. Eine Geschäftsführerin eines Architekturbüros in Düsseldorf fragt, wir arbeiten schon relativ viel mit ChatGPT, stellen aber immer wieder fest, dass es die Texte nicht in einem gleichen Wortlaut oder einer fachlichen ähnlichen Tiefe generieren kann wie unsere menschlichen Kollegen. Gibt es da einen Trick, den wir noch nicht kennen?
Da bin ich jetzt mal gespannt.
Okay. Wie würde ein Mensch da dran gehen? Wenn wir als Menschen in so einen Betrieb reinkommen und halt Texte genauso verfassen sollen, wie sie auch von den Kollegen verfasst werden, dann stellen wir ein kleines internes Regelwerk auf. Wir lesen also die Texte von den Kollegen und stellen dann fest, da werden Sätze eher kurz gehalten, auf die und die Themen wird tiefer eingegangen, der und der Fachjargon wird verwendet. Wir machen nichts anderes, als intern eine Liste aufzustellen mit Merkmalen, die die Texte haben sollen. Und dann versuchen wir uns anhand dieser Liste daran zu halten, wenn wir selber einen Text verfassen. In ChatGPT ist es so, haben wir mehrere Modelle. Wir haben im Standard immer GPT-4o. Das täuscht zwar uns ein gewisses logisches, planendes Vorgehen vor, aber so richtig stark im Planungsfähigkeiten und dem logischen Durchgehen einer Liste und Anwenden von Merkmalen ist dieses GPT-4o nicht. Da gibt es aber andere Modelle, wie die O1-Reihe mit O1 Mini und dem eigentlichen früher O1 Preview. Diese Modelle sind ganz konkret dafür da, vorher erstmal nachzudenken, dann ein Vorgehen zu planen und auf Basis dieser Planung dann ein Ergebnis zu produzieren. Ganz konkret würde ich so vorgehen. Wir haben ChatGPT und den Text, den es generiert hat. Als nächstes sagen wir O1, also dem Logikmodell, bitte gehe durch den Text durch und stelle Merkmale auf, die ihn charakterisieren. Und dann kommt dabei sowas raus wie, im letzten Sinne sehr, sehr kurz gehalten, der und der Fachjargon aus der und der Branche wird verwendet und so weiter und so fort. Diese Liste nehmen wir und nehmen dann halt einen Text, der nicht ganz so gut halt gelungen ist von ChatGPT, geben ihn zusammen mit dieser Merkmalsliste an das Logikmodell und O1 Mini können dann anhand dieser einzelnen Merkmale durch den Text gehen und den Text so umschreiben, dass er wesentlich stärker nach dem Duktus der Kollegen klingt, als das halt das normale Modell GPT-4o könnte. Wir haben zwei Möglichkeiten, wie wir das machen. Entweder wir lassen die Texte direkt mit einer solchen Liste von, also Merkmalsliste von O1 schreiben. Oder aber, das ist eher der kostengünstige Faktor, wir lassen das Ganze mit GPT-4o schreiben, nähern uns dem präferierten Ergebnis schon an und machen dann den Feinschliff über das Logikmodell. Nochmal der Unterschied. Auch wenn wir den Eindruck haben, dass GPT-4o, das Standardmodell und das günstigste, logisch vorgeht, plant, ist es so an der Stelle nicht. Es generiert trotzdem halt nur den nächsten logischen Satz, den nächsten logischen Absatz. Die Logikmodelle von OpenAI, also O1 und O1 Mini, hingegen, die denken ganz konkret vorher nach. Und deswegen fällt es denen leichter, logische Aufgaben und einen Text analog zu einem anderen Text im Duktus zu schreiben, ist eine logische Aufgabe. Denen fällt es leichter, zu planen und sich anhand von Merkmalslisten dann da durchzuhangeln und den Text tatsächlich so zu schreiben, dass er auch genauso klingt wie das, was die Kollegen produzieren.
Jetzt frage ich mich, wie stark ich in so einer Aufgabe wohl wäre.
Wir probieren das heute Abend mal aus. Möchtest du die Frage Nummer 2 vorlesen?
Sehr gerne. Ein Gesellschafter einer Kölner Beratungsfirma fragt, können wir auch eine eigene KI trainieren auf Basis unserer eigenen firmeninternen Dokumente?
Die Frage bekomme ich immer wieder gestellt und es fällt mir auch immer wieder schwer, darauf zu antworten, weil ich eigentlich mit Nein antworten möchte. Denn von Grund auf eine KI zu trainieren, ist ein unheimlich hoher finanzieller Aufwand. Das geht in die Millionen. Und klar, McKinsey und Co. Haben vielleicht das Geld dafür, um das zu tun. Die Frage ist, ist das wirtschaftlich? Und in den meisten Fällen ist es das nicht. Was steckt denn eigentlich hinter dieser Frage? Hinter dieser Frage steckt wahrscheinlich die Beobachtung, dass es auch ganz toll wäre, wenn man mit ChatGPT zum Beispiel spricht oder mit einem anderen KI-Tool man Fragen stellt, dass es dann auch Fragen beantworten könnte, die nur aus den firmeninternen Informationen halt hervorgehen. Und dann entsteht daraus relativ schnell der Gedanke, hey, wir könnten doch auch unsere eigene KI trainieren. So macht man das aber nicht. KI trainiert man niemals, um ihr Informationen beizubringen, sondern nur, damit sie sich in einer bestimmten Art und Weise verhält. Es gibt verschiedenste Trainingsbegriffe. Es gibt so ein Pre-Training, Post-Training, Fine-Tuning gibt es noch. Aber jede dieser Trainingsmethoden ist eher dafür da, der KI ein bestimmtes Verhalten anzutrainieren, weniger, dass sie auf bestimmte Informationen Zugriff hat. Das ist natürlich trotzdem passiert. Nehmen wir jetzt mal ChatGPT und die KIs dahinter. Die haben natürlich Informationen gelernt aus der realen Welt. Deswegen weiß jetzt zum Beispiel die KI, wer der 46. US-Präsident an der Stelle war. Das ist aber eher ein Nebeneffekt. Es ging eher darum, dass sie sich gut unterhalten kann, weniger, dass sie auf diese Informationen tatsächlich auch Zugriff hat. Und das war in der Forschung zu den KI-Modellen tatsächlich eher so eine Überraschung, dass sie dann noch konkrete Einzelheiten und Fakten aus ihren Daten, mit denen sie trainiert worden ist, wiedergeben kann. Nichtsdestotrotz haben wir das Problem der Halluzinationen, also dass sie sich auch ganz schnell mal Fakten ausdenkt. Was also jetzt hier dahinter steckt, ist wahrscheinlich der Wille, dass wenn man mit einem KI-Tool firmenintern spricht, dass es dann auch referenzieren kann auf firmeninterne Dokumente, die es halt eben nicht im Internet gibt und auf die die KI halt nicht trainiert worden ist. Die Antwort darauf ist aber, um das zu beheben, nicht eine eigene KI zu trainieren, ne, weil das ist super, super, super teuer, dauert sehr, sehr lange und wird in den meisten Fällen, wenn man jetzt nicht auf Konzernebene ist, dann vielleicht oder Megakonzern, Weltkonzernebene unterwegs ist, ist das eher ein Thema, was uninteressant ist. Was gibt es trotzdem für Möglichkeiten? Da kommt das sogenannte RAG ins Spiel und das steht für Retrieval Augmented Generation. Und das heißt nichts anderes, als dass wir Mechanismen schaffen, die ein KI-Modell wie zum Beispiel GPT-4o von OpenAI in die Lage versetzen, in einem Speicher von Dokumenten nach den richtigen Dokumenten zu suchen, die zu der Konversation, die wir mit der KI führen, passen. Und dieses RAG, also RAG, das ist die verbreitetste Technik, um firmeninterne Dokumente an eine KI anzudocken. Wie funktioniert das konkret? Mal ganz einfach gesprochen, funktioniert es so, dass wir zum Beispiel, wir schreiben, ach Mensch, ich bräuchte jetzt ein Rezept für Käsekuchen. Und wir haben eine RAG-Datenbank, eine Vektordatenbank ist das dann meistens. Spielt es hier keine Rolle, was genau Vektoren sind, ist erstmal egal. Haben wir eine Vektordatenbank mit lauter Kuchenrezepten. Und dann gehen wir hin und bevor das Modell tatsächlich auf diese Frage antwortet, werden für unsere Anfrage, also gib mir alle Käsekuchenrezepte, werden in der Vektordatenbank entsprechend dann alle Rezepte gesucht und gefunden, die irgendwas mit Käsekuchen zu tun haben. Diese Rezepte werden zurückgeliefert und dann kann das Modell entscheiden, welches der Rezepte zu unserer Anfrage am besten passt. Das heißt, dieses Retrieval Augmented bedeutet nichts anderes, als dass wir eine Vielzahl an Informationen aus einer internen Datenbank nehmen und dem Modell zur Verfügung stellen, bevor es antwortet. So bekommen wir firmeninterne Dokumente und Informationen in die Antwort eines KI-Modells rein, ohne dass wir dieses KI-Modell selber trainieren müssen oder feintunen müssen. Und wenn wir das wollen würden, würden wir das nur wollen, weil wir das Verhalten von der KI beeinflussen wollen. Also zum Beispiel ein anderer, wir gehen mal weg vom Kuchen, gehen wir mal zum Gegenteil, wenn wir zu viel Kuchen gegessen haben, landen wir beim Zahnarzt. Und wenn wir jetzt eine KI haben wollen, die im feinsten Zahnarzt-Sprech 38B27 und so halt mit uns spricht, dann könnte es vielleicht der KI schwerfallen, das zu tun. Also würden wir ihr Informationen beibringen, Protokolle zum Beispiel, im Feintuning-Prozess, die der KI zeigen, wie dieser Duktus funktioniert. Und dann wäre sie wesentlich besser in der Lage, auch wie ein Zahnarzt zu sprechen. Blödes Beispiel vielleicht jetzt, aber um das ein bisschen klarer zu machen. Also nochmal die Regel, ne? Wir bringen niemals über Training der KI Informationen bei. Es ist nicht auszuschließen, dass das passiert. Die Informationen, die wir als Trainingsmaterial benutzen, enthalten nur mal Daten, Zahlen, Fakten. Und die können dann wieder erinnert werden. Aber wenn wir im Nachhinein ein KI-Modell an Informationen, an firmeninterne Dokumente anhängen wollen, dann geht das nur über ein sogenanntes RAG-System, also Retrieval Augmented Generation. Wir geben also der KI, bevor sie antwortet, auf Basis dessen, was wir geschrieben haben, auf Basis dessen, was der Gesprächsverlauf bisher war, geben wir dann immer die passenden Dokumente mit, die dann in dieser Datenbank gefunden werden. Jetzt kann man darauf noch weiter eingehen. Die Frage ist nämlich als nächstes, wie werden diese firmeninternen Dokumente denn in dieser RAG-Datenbank, in dieser Vektorendatenbank abgelegt? Das würde aber jetzt hier wahrscheinlich für die Frage ein bisschen zu weit gehen schon.
Habe ich eigentlich auch ein RAG-System? Und was steht in meiner Vektordatenbank?
Na klar, hast du auch ein RAG-System in Form einer Vektordatenbank. Da steht drin, wer ich bin, wer du bist, um was es in diesem Podcast geht. Da steht aber vor allem drin, auch dass du unsere dritte Frage vorlesen darfst.
Zwei Gründer eines Modelabels fragen. Wir würden gerne auf unserer Website einen Chatbot einbetten, der Fragen zu unseren Produkten beantwortet. Wie fangen wir das an?
Ja, also das ist ganz einfach möglich. Es gibt jede Menge Softwareanbieter, die man nutzen kann. Etwas komplex vielleicht ist da Flowwise als erstes zu nennen. Da kann man sich so einen eigenen Server aufbauen und gleich mehrere Chatbots pflegen. Gerade wenn es aber jetzt erstmal so anfängermäßig zugehen soll, dann würde ich im Internet einfach mal Flowwise Alternativen eingeben. Der Markt ist da sehr dynamisch. Es gibt da ganz viele verschiedenste Anbieter, wo man sich registriert. Dann kann man sich sowas zusammenklicken und bekommt am Ende so ein Snippet, den man dann halt seinem Webadministrator geben kann, der das auf der Webseite einsetzt. Auch halt GSGVO-konform. Die Frage ist aber eigentlich, warum sieht man das noch relativ wenig? Also nicht jeder Chatbot, den man auf einer Webseite sieht, ist auch tatsächlich ein KI-Chatbot. Wir haben seit 10, 15 Jahren haben wir geführt Chatbots, die regelbasiert sind, die also bestimmte Worte hören und halt dann quasi wie so ein Menü im Handy durchklickbar sind und quasi nur so hinterherkommen, als wären sie tatsächlich Chatbots. Und wir haben die KI-Chatbots. Einfacher Test, den man da mal machen kann, ist, ich sage der KI meinen Namen und dann frage ich zwei Sätze später, wie ich denn heiße. In den allermeisten Fällen, wenn da ein KI-Modell hintersteckt, ein echtes KI-Modell, sollte die KI den Namen noch wissen. Aber warum sehen wir diese Modelle, also sehen wir diese KI-Chatbots noch relativ selten? Weil sie haben eine Schwäche. Und das ist halt dieser Technologie inhärent. Also steckt da einfach drin, das bekommen wir auch so ohne weiteres nicht raus. Nämlich die Halluzinationen. Haben wir auch schon drüber gesprochen. Kurzes Beispiel. Es gab da mal eine christliche Organisation in den USA, die haben einen Chatbot produziert namens Father Justin. Und Father Justin sollte zu christlichen Ritualen Rückmeldungen geben und ein bisschen Trost spenden und so. Und plötzlich kamen irgendwelche Leute auf die Idee, Father Justin danach zu fragen, ob es denn okay wäre, sein eigenes Kind mit Gatorade zu taufen. Und Father Justin hat gesagt, ja, klar, solange Gatorade geweiht ist. Großer Aufschrei, großer Shitstorm. Danach wurde Father Justin komplett vom Netz genommen, umgebaut und war danach nur noch ein Schatten seiner selbst, kann man sagen. Also es wurden viele Funktionen rausgenommen, deaktiviert. Und genau das ist das Risiko. KI-Chatbots zum aktuellen Zeitpunkt ermuntern die Leute, mit denen Schindluder zu treiben. Muss ich zu meiner Schande gestehen, mache ich auch ganz oft. Also um einfach die Grenzen halt der Implementierung auszutesten und wie gut sie auch gesichert ist. Denn in den allermeisten Fällen sind diese Möglichkeiten, die ich vorhin genannt habe, also die ganzen Alternativen, die es da jetzt gibt, die ganzen Dienste, haben nicht so viele Möglichkeiten, auch sicherheitstechnisch Vorkehrungen zu treffen. Und dann kommt es zu der eigenen Fehlertoleranz und ja, wie man auch mit den Dingen umgeht. Also jetzt stellen wir uns mal vor, in dem Beispiel jetzt hier, Modelabel, Webseite, da ist die Kleidung und dann schreibt da in den Chat jemand rein, hey, mit wie vielen Kinderhänden wurden diese Hosen genäht? Und plötzlich antwortet die KI auf eine ganz verquere Art und Weise und sagt 34, obwohl sie natürlich eigentlich sagen sollte, dass Kinderarbeit, dass darauf geachtet wird und in den Produkten halt kein Bestandteil ist. Aber derjenige hat so geschickt gefragt, dass er quasi die KI in die falsche Richtung geleitet hat, hat vielleicht auch noch den ein oder anderen Jailbreak angewendet und bekommt im Prinzip aus der KI raus, was er will oder was sie will. Dann wird davon ein Screenshot gemacht oder es wird auf den sozialen Medien gezeigt, hier, na, diese Firma unterstützt Kinderarbeit. Jetzt geht ein Shitstorm los, je nachdem, wie das Unternehmen halt auch aufgestellt ist im Internet, wie viele Follower da sind. Und plötzlich wird der Chatbot als repräsentative Instanz wahrgenommen, als quasi Pressesprecher oder Pressesprecherin für das Unternehmen, was er natürlich nicht ist. Und da hängt es aber halt dann von den Gründern jetzt ab, ob sie dieses Risiko eingehen wollen, weil in den meisten Fällen werden ganz normale Konversationen mit dem Chatbot geführt. Nur ganz wenige versuchen da aus diesem Chatbot halt irgendwas rauszubekommen, was irgendwie despektierlich ist. Aber es kann halt passieren. Und das muss man wissen. Und wenn man einen Schritt weitergehen will, wenn man das wirklich ernst nimmt, dann sollte man auch halt dann wiederum nicht Standardlösungen verwenden, sondern sich seinen eigenen Chatbot programmieren lassen. Denn dann kann man hingehen und diesem Chatbot auch entsprechende Sicherheitsmechanismen mitgeben. Gehe ich ganz kurz drauf ein, weil ich mich zu dem Beispiel Faser Justin dann damit intensiver beschäftigt habe. Dann ist es nämlich so, dass man ja auch eine zweite KI auf diese erste KI draufsetzen kann, die eine Antwort produziert. Und dann fragen kann, hey, die Antwort, die du jetzt gerade rausgeben möchtest, beinhaltet die eine Veränderung des Taufrituals in Ort, Zeit, Personal und Gegenständen? Wenn die Antwort ja ist, wird die Antwort einfach geblockt oder es muss eine andere Antwort generiert werden. Möglichkeiten gibt es genug. Nur meistens ist so eine Entwicklung dann so teuer, dass sie einfach für den Anwendungsfall, dass der Mensch, der Kunde auf der Webseite halt eine Frage stellen kann zu den Produkten, dann einfach das nicht mehr zusammenpasst. Ich will jetzt keine Zahlen nennen, aber es ist dann schon ein bisschen teurer, sowas zu entwickeln. Und deswegen sind so KI-Chatbots auf Webseiten, sie existieren, aber sie werden meistens nicht eingesetzt, weil die Betreiber dieser Seiten Angst haben, dass so ein Trollo herkommt und halt irgendwelche despektierlichen Fragen stellt und damit halt quasi ein Shitstorm produziert wird. Und es gibt genügend Beispiele in der jüngeren Vergangenheit, wo KI-Lösungen halt gerade halt solche Shitstorms dann auch produziert haben. Nicht, weil sie irgendwie es hatten zu wenig Sicherheitsvorkehrungen, aber nicht, weil das Unternehmen dahinter was falsch gemacht hat, sondern weil die Menschen das Modell da etwas rausgekitzelt haben, was so hätte nicht sein dürfen. Genau. Von daher, wie fängt man das an? Einfach mal Flowwise Alternativen suchen, dann wird man genügend Dienste finden. Ich würde raten, erstmal ausprobieren und seine eigenen Erfahrungen sammeln und dann aber sich sehr wohl im Klaren sein, dass wenn man so eine Lösung einsetzt, durchaus auch jemand daherkommen könnte, der das Ganze halt dann für despektierliche Sachen halt dann benutzt, um damit irgendwie Wellen zu schlagen. Ansonsten kann das aber mit den richtigen Daten unterfüttert für Kunden eine große Bereicherung sein. Gerade bei, ich glaube, Kleidung ist da vielleicht noch eine Ausnahme, aber gerade zum Beispiel bei Reisen. Reisen, die auf der Webseite super viel Text haben. Wir Menschen lesen das nicht gerne. Das ist super anstrengend. Wenn man dann einen Chatbot hat, den man einfach fragen kann, hey, kann ich denn auf diese Reise meine Kinder mitnehmen? Oder müssen die zu Hause bleiben? Das ist eine Abenteuerreise mit Bergsteigen und so. Ist das was für Kinder? Und der Chatbot sagt dann, nee, eigentlich nicht. Ist super, super hilfreich. Kann ich auf die Kilimandscharo-Reise hier meinen Hund mitnehmen? Nee, leider nicht. Oder wie muss ich mich sportlich vorbereiten? Das kann sehr, sehr gut funktionieren zusammen mit einem RAC-System, also mit einer Vektordatenbank, hatten wir vorher, dann auf diese Fragen zu antworten. Ja, und dann, wenn man die Extrameile gehen will, dann nimmt man halt nicht etwas von der Stange, sondern lässt sich einen Chatbot programmieren, der auch entsprechende Sicherheitsmechanismen hat, um dieses fragwürdige Verhalten zu konterkarieren. Das machen aber tatsächlich nur die wenigsten aktuell.
Okay, wow. Das war wieder ganz schön viel. Magst du das für unsere Zuhörenden nochmal zusammenfassen?
Klar, gerne. Nochmal im Schnelldurchlauf. Also, wenn es darum geht, ChatGPT so anzuwenden, dass es Texte gut replizieren kann, vom Duktus her, von der fachlichen Tiefe her, dann eher Logikmodelle verwenden statt dem Standard GPT-4o. Na, wenn man eine ChatGPT-Plus-Mitgliedschaft hat, dann hat man mehrere zur Auswahl an Modellen. Das ist oben in der linken Ecke, gibt es da eine Auswahl. Und da kann man halt dann statt dem GPT-4o-Modell auch O1 oder O1 Mini verwenden. Einfach den Ursprungstext analysieren lassen, mit dieser Liste halt den neuen Text dann verfeinern lassen oder direkt den entsprechenden Text generieren lassen. Check. Dann hatten wir das Thema KI trainieren für firmeninterne Dokumente. Nee, macht man nicht. Na, wir binden Dokumente, firmeninterne Dokumente eher über eine RAC-Datenbank, über eine Vektordatenbank binden wir an ein bestehendes KI-Modell und liefern quasi, bevor das KI-Modell antworten kann, diesem die entsprechenden Informationen aus den Dokumenten, sodass also es auf diese Informationen auch referenzieren kann. Und dann hatten wir, da haben wir auch Check dran und dann haben wir noch zwei Gründer eines Model-Labels mit dem Chatbot. Ja, kann man machen. Gibt da ganz viele Lösungen. Einfach mal flowwise Alternativen suchen. Und es braucht aber halt eine gewisse Fehlertoleranz und muss sich ein bisschen darauf einstellen, dass Leute dann auch diesen Chatbot versuchen, so umzudrehen, dass der halt irgendwelche fiesen Sachen sagt, die das Unternehmen dann in Misskredit bringen könnten. In den meisten Fällen wird er ganz normal benutzt, aber es gibt immer ein paar Leute, die da etwas rauskitzeln wollen und dann auch schaffen, was sich für das Model Label vielleicht dann negativ auswirken würde. Das müsste man beachten, bevor man damit anfängt. Und wenn man auf Nummer sicher gehen will, lässt man sich einen Chatbot für die Webseite tatsächlich programmieren. Das ist allerdings kostspielig. Der kann allerdings dann auch darauf Rücksicht nehmen, dass er, also der kann dann mit Sicherheitsabfragen sicherstellen, dass es eben nicht zu solchen Dingen kommt, wie viele Kinderhände haben diese Jeans genäht. Das würde dann von vornherein, würde das dann geblockt werden. Nur mal so als Beispiel. Ja, ich denke, damit haben wir die drei Fragen wieder gut über die Bühne gebracht.
Keine Sorge, Stefan. Mir würde niemals etwas Diskreditierendes über dich über meine virtuellen Lippen kommen.
Das finde ich sehr erleichternd. Vielen Dank, Digit. Das war's mit dieser Episode. Digit, wenn jemand hier seine Frage zum praktischen Einsatz von KI in Unternehmen oder Verwaltungen stellen möchte, wie kann sie oder er uns am besten erreichen?
Das ist ganz einfach. In den Shownotes finden Sie einen Link zu unserem Frageformular. Einfach da eingeben und in einer der nächsten Episoden antworten wir.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Ihnen dieses Format gefällt, freuen wir uns über 5 Sterne überall, wo es Podcasts gibt. Bleiben Sie neugierig und bis bald.